Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi Leute, es ist wieder soweit. Eine neue Episode von Let's Go Heidelberg. Ich bin euer Gastgeber, der Steffen, und sende euch Grüße aus dem schönen Schwetzing. Ja, eigentlich schönen Schwetzing. Heute ist es ein bisschen grau, aber was gibt's da Schöneres, als uns vom grauen Alltag abzulenken, uns zu unserem grauen Alltag zu bereichern, als Basketball. Und das ist heute Episode 1. Letzte Episode war ja Episode 0 vom Let's Go Heidelberg Podcast. Heute ist natürlich das Thema. Zum einen das Spiel gegen Vechta, der Neuzugang Elijah Childs ist da, also sein erstes Spiel hat er gemacht und hat super gespielt, dazu später mehr. Und dann wollen wir natürlich den Ausblick wagen auf die nächsten beiden Spiele. Am Freitag geht es ja schon, am Freitag hier den 9. Februar geht es schon gegen die Löwen Braunschweig, sehr wichtiges Spiel. Und dann am Dienstag schon den 13. Februar geht es gegen die Bamberg Baskets, dann ist ja eine kleine Pause, 3. März geht es erst weiter. Für die Academics eine gute Sache, weil die müssen erstmal jetzt alle wieder fit werden, das System von Ingo Freier übernehmen und dann können wir nochmal richtig angreifen. Heute zu Gast ist Fabrice K.O., er ist also Reporter bei Dein, ist also ganz nah dran an der BBL-Bundesliga und er ist auch ein alter Gast vom NBA-Fan-Podcast. Da freue ich mich auf das Gespräch gleich mit ihm. Ja, dann noch kurz zur Info, also ich hatte ein bisschen technische Probleme hier mit dem Podcast, den auf alle Plattformen hochzubringen, hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Mittlerweile müsste aber es überall verfügbar sein, eigentlich Apple, Spotify und so weiter und so fort, auf ein paar kleineren Plattformen. Da kann es noch ein paar Tage dauern, aber ich denke, dann ist also der Podcast überall zu finden. Folgt einfach auch den Links vom Linktree, da ist es dann ganz einfach, da habe ich auch die großen Plattformen verlinkt, Apple, Spotify, Amazon. Und wie sie alle heißen. Und da findet ihr das. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Feedback auf die erste Episode 0. Gab schon einige positive Rückmeldungen. Ja, schreibt mir da immer, erzählt es euren Freunden und lasst ein Abo und ein Like da. Oder schreibt mir auch eine positive Rezension. Haben ja auch schon ein paar Leute gemacht. Und dann ist das auch viel besser zu finden, der Let's Go Podcast. Und damit geht es jetzt weiter ins Gespräch mit meinem Gast. So, okay, ja, jetzt ist es endlich soweit. Mein erster Gast ist hier da beim Let's Go Heidelberg Podcast und da freue ich mich besonders. Es ist nämlich ein absoluter Ehrenmann, der Fabrice K.O., mein alter Gast, auch damals beim NBA-Fan-Podcast. Jetzt kommentiert er bei Dein. Er ist also ganz nah dran an der Bundesliga und kann also hier den Podcast bereichern. Also, du alter Ehrenmann, schön, dass du da bist.
Alter Ehrenmann, ja, vielen Dank. Danke für die netten Worte.
Junger Ehrenmann, oh Gott.
Junger Ehrenmann, ach so, nein, das so war das gar nicht, so habe ich das gar nicht aufgenommen. Nee, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Könnte eine interessante Folge werden. Heidelberg, sehr spannendes Thema. Cool, dass du zurück bist, Steffen.
Ja, und natürlich geht es ja auch um die NBA. Da wollte ich dich, bevor wir mal loslegen, das hat man jetzt nicht vorher besprochen, wollte ich mal eiskalt erwischen. Da ist ja morgen am Donnerstag ist ja schon die Trade-Deadline in der NBA. Was hast du denn da so für ein Gefühl? Wer könnte so der größte Name sein, der da sein Team wechselt? Da gibt es nämlich dann nächste Woche auch nochmal eine Special-Folge zur Trade-Deadline in der NBA. Was meinst du denn da? Wer könnte da der größte Name sein?
Da fragst du mich was, Steffen. Wir haben, du weißt ja, ich bin aus Köln und wir haben morgen Weiberfastnacht. Es ist Karneval. Also vielleicht fragst du mich nach 25 Kölsch nochmal und dann, keine Ahnung, sehe ich Dirk Nowitzki zurück in der NBA bei den Dallas Mavericks. Nein, Spaß beiseite. Gute Frage. Ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wer überhaupt noch irgendwie was plant. Also bei den Lakers wurde ja irgendwie viel spekuliert. Ich glaube, also das ist so mein Take. Ich glaube, es passiert nichts Herausragendes mehr, also nichts völlig Wildes, aber kann mich auch täuschen. Was mir halt aufgefallen ist, gerade auch im Westen, es läuft bei vielen Teams. Also du merkst wirklich, die Teams müssen aktuell ans Limit gehen, weil kein Team nachgibt. Mhm. Also die, ich glaube, von Platz 3 bis Platz 8 haben alle aktuell eine gute Siegesserie, vielleicht sogar noch weiter nach oben. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Das heißt, verlieren ist nicht erlaubt. Ich vermute, die Teams gehen kein Risiko ein und der Großteil wird so bestehen bleiben.
Ah, schauen wir es mal. DeJounte Murray ist ja ein Name, der wird gehandelt, ja auch bei den Lakers, die hast du ja genannt. Aber warten wir es mal ab, da wird dann wieder bei Twitter, morgen bei Vogue wird es wieder heiß laufen. Und bald ist ja auch das NBA All-Star Game und da habe ich eine interessante Notiz gesehen, hast du das vielleicht auch mitbekommen, da ist jetzt ein LED-Court, da können die alles mögliche auf den Court projizieren, hergestellt natürlich von einer kleinen, aber feinen deutschen Firma und die haben das auch schon bei Bayern München verlegt. Da ist also sozusagen die BBL der Trendsetter und die NBA zieht erst nach. Was sagst du dazu?
Dass wir das mal erleben, oder? Also, dass die NBA sich quasi etwas von uns in Deutschland abschaut, aber ist doch eigentlich eine sehr coole Sache. Und ja, auch nochmal kurz zu Vogue. Der darf morgen nicht Karneval feiern. Also, der wird da eine heftige Nachtschicht einlegen. Aber ja, ich bin gespannt. Also, es geht jetzt heiß her in der NBA. All-Star Games natürlich auch oder generell All-Star Weekend eine sehr spannende Phase. Und ja, leitet auch nochmal so ein bisschen diesen entscheidenden Teil der Saison ein. Und dann, geht's auch schon langsam in Richtung Playoffs, ne?
Genau, ja, da können jetzt natürlich hier, jetzt kommen wir mal zurück zu unseren Academics hier, da brauchen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr von träumen, da geht's nur ums Überleben, um den Klassenerhalt und ja, mit 3 Siegen nur bisher stehen wir ganz am Ende der Tabelle, daher waren die Vorzeichen vor dem Spiel am Wochenende jetzt gegen Rastafechter, der starke Aufsteiger, die waren also relativ klar, Fechter, ein absolutes Top-Team, sei es im Offensive-Rating, da stehen sie auf Platz 4 oder im Defensive-Rating auch auf Platz 4, da war eigentlich relativ klar, wer der Favorit ist. Wen findest du eigentlich sind so die besten Spieler bei Rastafechter?
Ja, bei Rastafechter natürlich überragt Tommy Cusy natürlich, ist auch eine super interessante Geschichte, war ja in Ludwigsburg ein Stück weit aussortiert gewesen, wobei ich den Ludwigsburgern da jetzt irgendwie gar keinen Vorwurf machen möchte. Es hat halt einfach nicht so gepasst, sie hatten halt sehr viele ausländische Spieler in der Rotation, da musste immer mal einer aussetzen. Und Cusy hatte sogar ein, zwei ganz gute Spiele auch bei den Ludwigsburgern. Ich meine, er war sogar einmal Topscorer. Ich meine, er hatte 21-Plus-Spiel. Aber es hat halt nicht so gepasst. Die Ludwigsburger hatten ja eigentlich auch einen anderen Anspruch. Wobei Fechter ja, wie du eben erwähnt hast, in beiden Ratings auf Rang 4 steht. Aktuell eben auch auf Rang 4 in der BBL. Und ja, Fechter kommt sehr übers Kollektiv. Natürlich, Cusy ragt heraus, aber ich meine, wir gehen jetzt gleich nochmal ins Detail auf das Spiel ein. Flanagan, überragend in dem Spiel. Ferner kann jederzeit übernehmen. Aminu, also Schwieger, sehr konstant. Also ja, Fechter kommt übers Kollektiv. Es gibt viele Spieler, die jederzeit dazu in der Lage sind, das Spiel zu übernehmen. Auch ein Iwundu, der nur 0 Punkte erzielte, aber trotzdem unfassbar wichtig ist. Also der 0 Punkte erzielte, aber trotzdem unfassbar wichtig ist fürs Team. Also selbst wenn Iwundu im Scoring ja nicht das bringt, was er sonst zeigt, kann die Mannschaft das kompensieren. Also das, das ist Rastafechter. Also es ist eben nicht nur MVP-Kandidat, heißer MVP-Kandidat, wahrscheinlich wird er es, Tommy Cusy.
Ja, denke ich auch. Also 19,2 Punkte, 7 Assists, 4,2 Rebounds, 1,4 Steals macht er auch noch. Also der ist natürlich der Supermann, hast du ja gesagt. Ja, Iwundu in dem Spiel 0 Punkte. Ja, sonst macht er ja so fast 10, 5 Rebounds holt er auch. Also das ist ein richtig tiefes Team. Ja, und du hast ja gesagt, Cusy von Ludwigsburg gekommen. Da ist ja also auch noch einer gekommen zu uns, der Elijah Childs. Die haben scheinbar sind die so stark, die können echt gute Spieler abgeben, Ludwigsburg. Und der hat ja ein tolles Debüt gemacht, 23 Punkte aufgelegt. Was meinst du? Kann das so weitergehen bei Childs oder war das jetzt so der neues Team, erstes Spieleffekt?
Naja gut, man hat das Potenzial von Childs schon auch in Ludwigsburg gesehen und ich denke, da wird der Scout in Ludwigsburg eine unruhige Nacht gehabt haben. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich denke mal, die Ludwigsburger freuen sich für ihn. Das ist das eine. Zum anderen, naja gut, muss man schon auch irgendwie konstatieren, ey, das war eine überragende Leistung von Childs. 23-10, 4 Assists, 2 Steals, super Quoten aus dem Feld. Ja, auch das Plus-Minus, also ist bei, ich meine, er ist viele Minuten gegangen, also knapp 30 Minuten mit einem Plus-Minus von minus 7. Das ist extrem gut bei einer Niederlage von 22 Punkten. Also, Hut ab, Elijah Childs kann so weitergehen. War für mich nicht unbedingt so zu erwarten, gerade auch weil Wally ja in den letzten Wochen und Monaten herausragend gespielt hat. Herausragend in Anführungsstrichen, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen vielleicht zu positiv, wenn man sich die Leistung der Heidelberger dann im Verhältnis anschaut. Aber ja, freut mich für Childs und wichtiger Gewinn für die Heidelberger.
Ja, Wolli, du hast ja angesprochen, ja, seine Minuten sind jetzt ein bisschen runtergegangen, hat auch auffällig viele Dreier genommen, 2 von 5 getroffen, immerhin 40%, ne, um sich da mit Childs nicht auf den Füßen zu stehen. Der Wolli muss sich jetzt ein bisschen umstellen wahrscheinlich, ja, oder dass er doch mehr gestaggert werden. Ja, und du hast angesprochen, also Endergebnis war ja sehr, sehr deutlich, 109-87. Ein bisschen schade, hinten raus wurde es dann eben ganz, ganz deutlich. Aber bevor wir jetzt zum genauen Spielverlauf gehen, wollte ich noch 2 Punkte ansprechen. Was sagst du denn zur Leistung von Bennett Hund? Der hat ja ordentlich aufgetrumpft.
Ja, Bennett Hund, offensiv hat er mir extrem gut gefallen. 16 Punkte, war die ganze Zeit gefährlich, dass er ein guter Playmaker ist, das wissen wir. 5 Assists, das ist Bennett Hund-like, ja, sogar noch knapp über seinem Schnitt. Ja. Aber von ihm wird halt auch erwartet, dass er offensiv gefährlich ist, dass er Gefahr ausstrahlt. Ja, die Verteidiger müssen eben auch seinen Dreier respektieren, müssen ihn als Spieler respektieren. Und dann tut es seinem Spiel insgesamt einfach noch mal mehr gut in dem Sinne, weil dadurch, dass die Spieler ihn, früh aufnehmen müssen, früh stören müssen, führt das einfach dazu, dass er ja in Sachen Assists, in Sachen Playmaking sein Spiel noch mal aufs nächste Level heben kann, meiner Meinung nach. Also das tut seinem Spiel extrem gut, um es kurz zu machen.
Genau, ja, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, ne? Er ist so der Denker und Lenker, er ist natürlich defensiv zwar engagiert, aber mit 1,79 ist er nur ein Fingerhut größer als ich und ich bin ja nur ein Zwerg und ich spiele auch nicht in der BBL und muss da erst recht nicht verteidigen, ja, da ist er natürlich etwas anfällig, aber seine Stärken eben natürlich das Playmaking, das Denken und Lenken, wie du sagtest, und da hat er fast schon zugehört, glaube ich, anscheinend im letzten Podcast, weil da habe ich ihn kritisiert für Scoring, da ist er ja eigentlich nicht so der King und da hat er jetzt gleich mal 16 Punkte aufgelegt, das waren ja hier gleich mal 4 mehr als bei seiner bisherigen Bestleistung, 12 Punkte gegen die Bayern. Was noch ein bisschen überraschend war, Josh Gray, da hat er eigentlich zuvor nach 25 Minuten gespielt gegen Chemnitz, 28 Minuten gegen den MBC und jetzt nur noch 3 Minuten, 0 Punkte natürlich in der Zeit. Ja, Würzner und Hund haben da viel mehr da gespielt, das war ein bisschen überraschend, dass da Hund jetzt das Vertrauen hat vom Trainer, aber er hat es eben auch zurückgezahlt und hat eine tolle Leistung aufs Parkett gebracht.
Ja, absolut. Ja, das ist eh immer so eine Sache. Ich meine, Gray ja auch neu dazu gekommen. Ja, die personellen Entscheidungen bei den Heidelbergern, die kann man auch nochmal so als Headline über die Saison packen. Ja, das zieht sich bei den Heidelbergern von Spieltag 1 bis heute leider so ein bisschen durch die ganze Saison.
Da hast du recht, ja. Da habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ne, erst Mike McWill geholt, ist für mich eigentlich eher ein Shooting Guard, dann wieder weggeschickt.
Finde ich übrigens sehr schade. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich finde es sehr schade. Ich habe ihn ja auch live schon sehen dürfen. Ich finde, das ist ein unfassbar smarter Spieler, der riesen Entwicklungspotenzial hat. Ich meine ich jetzt ernst, kann man mich jetzt wirklich für bekloppt halten, aber als ich McGirl so das erste Mal gesehen habe, halt seine Anlagen, natürlich ist es ein Spieler, der noch viel lernen muss, natürlich muss er in der einen oder anderen Situation noch an seiner Entscheidungsfindung arbeiten. Für mich ist es aber ein Spieler, der vom Potenzial her sogar Kaliber Euroleague ist, definitiv. Ja, wird jetzt der ein oder andere sagen, um Gottes Willen, aber wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Also das kann ich bis heute nicht und ich meine, das darf ich ja, ne? Also Heidelberg hat in der letzten Saison sehr viel richtig gemacht. Ich kann da ja scouting-wise, kaderplanungsmäßig einiges nicht so nachvollziehen. Ich meine, Fehler machen wir alle, das ist klar, ne? Fehler, oder wir kritisieren die Spieler, wir kritisieren auch mal Trainer, wir kritisieren auch mal Verantwortliche, aber warum sie McGirl abgegeben haben und ja, er wurde auch irgendwie nicht wirklich ersetzt. Also er war ja so der Dreh- und Angelpunkt lange und hat eigentlich auch gute Zahlen aufgelegt und war vor allem auch an beiden Enden des Feldes präsent, gerade defensiv am Perimeter. Hat mir gut gefallen. Ja. Deswegen, ich kann das irgendwie nicht so nachvollziehen, weil gerade auch die ersten Spiele, die liefen gar nicht so schlecht. Überleg mal, Spieltag 1 gegen Alba Berlin, das war eine knappe Niederlage. Man war mit Alba lang auf Augenhöhe. Ja, dann das Spiel in Rostock, unfassbar unglücklich verloren nach 2-facher Overtime. Normalerweise gibst du dieses Spiel nie wieder, nie aus der Hand. Sie waren im dritten Viertel, glaube ich, bei +15, +16 Also Heidelberg hätte deutlich besser in die Saison starten können. Und da war McGurl eben Protagonist, Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nicht, ich kann natürlich auch nicht zu 100% beurteilen, was da vielleicht noch vorgefallen ist, aber war ich nicht so ganz mit einverstanden, ist meine Meinung.
Ja, also, ja, aus Fansicht natürlich, das war vielleicht ein bisschen unfair, da haben wir ihn natürlich mit Eric Washington verglichen und da kannst du halt nur verlieren und ja ich denke doch, du hast das so ein bisschen angedeutet, ich denke, da gab es vielleicht ja, diverse, unterschiedliche Ansichten, sagen wir es mal, die er mit dem ehemaligen Coach Isalo vielleicht hatte. Und ja, McWill ist ich denke auch, dass das ein guter Spieler ist. Hier hat er halt sehr viele Turnover noch gehabt, ne? Das fällt noch ins Gewicht. Da hat er fast 5 Turnover pro Spiel gehabt. Ja. Ich glaube, er passt auch nicht wirklich so ins System. Verantwortung.
Ja, absolut. Also Turnover, ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber er hatte eben auch viel Verantwortung. Also er hatte wirklich sehr viel auch den Ball in der Hand, hat seine Mitspieler gesucht. Also es ist wirklich ein mannschaftsdienlicher Spieler, der fürs Team spielt, der fürs Team produziert. Und ich finde, ja, solche Spieler in dem Alter findest du nicht so häufig, die mit dem Mindset agieren, die so stark scoren können, aber eben auch ja, so gut ihre Mitspieler in Szene setzen können. Deswegen fand ich es sehr schade. Ich hätte wirklich die Entwicklung von McGurl gerne noch weiterverfolgt in der BBL. Und für alle die mich jetzt auch irgendwie, die sich fragen, hey, was redet der denn da? reden wir vom selben Spieler? Ey, Tommy Cusy ist doch das beste Beispiel, wie es eben gehen kann. Und in Cusy, da habe ich jetzt letztens noch nicht unbedingt was gesehen, vielleicht jemand anderes von euch. In McGurl sehe ich sogar sehr viel und ich bin sehr gespannt, ich werde seinen Weg definitiv weiterverfolgen.
Ja, interessanter Take und ich finde es auch ein interessanter Spieler und ich denke, der wird irgendwie noch seinen Weg gehen. Ich meine, Eric Washington, den kannte auch kaum einer vor einem Jahr und jetzt guck an, jetzt spielt er in Spanien und war letzte Saison fast MVP, also es kommt immer an, du brauchst die Skills, aber du brauchst eben auch die Gelegenheit, den Rückhalt, das richtige System. Und dann hätte es vielleicht auch funktionieren können. Naja, sei es drum, jetzt ist er weg. Und da brauchen wir ihm nicht mehr hier hinterher trauen, aus Academic-Sicht zumindest. Du kannst das ja. Okay, ja, was sonst war eigentlich nicht viel Positives zu sehen, muss man sagen. Childs und Hund haben super gespielt. Keyjob, finde ich, hat ein paar Impulse von der Bank gegeben. Sonst war eigentlich wirklich nur positiv. Wir haben lange mitgehalten. Ich finde, wir haben phasenweise auch im Halfcourt eine ganz gute Defense gespielt, haben allerdings wieder viel zu viele Turnover gehabt und dadurch Fastbreaks zugelassen und da sind wir sehr schlecht in der Transition-Defense. Das, denke ich, sind so die Takeaways der Academics. Ja, und bei Fechter war es ja ein bisschen überraschend. Also Cusy, seine Deadline am Ende war schon okay, 11 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists. Aber ja, der heißeste Scorer war ja Chip Flanagan. Der war ja nicht zu stoppen, 30 Punkte rausgehauen. Also das war ja also die beste Performance, denke ich, dieser Saison. Wenn nicht sogar vielleicht seines Lebens, oder was meinst du?
Ja, definitiv. Also gerade auch in den ersten Minuten war Flanagan nicht aufzuhalten. Da war ja beispielsweise auch dieser In-and-Out-Dreier. Also ich war keine Ahnung, ob der in so einen Obelix-Wunschbrunnen, in so einen Obelix-Zaubertrankbrunnen am Morgen gefallen ist. Nein, aber das war wirklich überragend. Und ja, du hast es angesprochen, Heidelberg hat gut dagegen gehalten, wenn man sich jetzt den ganzen Spielverlauf anschaut, aber, jetzt kommt halt das Aber, du verlierst das Spiel im Prinzip im ersten Viertel. 36 Punkte, das darf dir auf dem Niveau nicht passieren, auch nicht gegen Fechter. Und dann rennst du die ganze Zeit eben diesem Rückstand hinterher. Und ja, das zweite Viertel, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, zweite Viertel 28 zu 15 gewonnen. Ja, und das war auch super, das haben sie auch gebraucht. Und trotzdem kostet sowas Kraft. Man darf sowas nicht unterschätzen. Es ist ein Unterschied, ob du gut in eine Partie kommst, das zweite Viertel dann meinetwegen ausgeglichen gestaltest, vielleicht auch knapp verlierst. Aber das ist, so einem Rückstand hinterher zu laufen gegen Fechter, das tut weh. Und das ist sinnbildlich. Wenn du mir die ersten drei Viertelergebnisse gibst, dann würde ich würde dir nicht sagen, okay, Fechter gewinnt das letzte mit 33 zu 15. Das würde ich so jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, okay, ich habe eine Tendenz, dass Heidelberg hintenrum einbricht. Da hätte ich auf jeden Fall eine Tendenz. Ob ich es jetzt so tippen würde, keine Ahnung. Ja, Lottozahlen kann ich nicht vorher sagen. Aber das wäre auf jeden Fall auch, ja, noch nicht. Aber auch wenn ich jetzt mir so die Gesamtsituation bei den Heidelbergern anschaue, wenn du in der Punkt-Punkt-Punkt steckst, dann steckst du in der Punkt-Punkt-Punkt-Punkt. So, und das ist häufig so bei Teams, die im Abstiegskampf sind. Hinten raus fehlen dann die Körner. Phasenweise hält man gut dagegen. Aber es gibt auch eben klare Schwachstellen, die ja auszumachen sind. Und in der Analyse wird das erste Viertel, denke ich, ein großer Bestandteil gewesen sein. Und dann nützt ja halt auch so ein zweites Viertel nicht. Nichts. Guck mal, du gewinnst ein Viertel 28 zu 15, erzielt 87 Punkte. Wir können hier zig positive Dinge aufzählen bei den Heidelbergern. Aber ja, defensiv-wise war das. Ich will nicht sagen, nicht Erstliganiveau, aber da wird's einfach extrem schwer. Man kann auch einen Ingo Freier nicht zaubern, ne?
Nee, das braucht jetzt einfach Zeit, das habe ich auch gesagt. Also müssen jetzt gucken, die nächsten Spiele irgendwie durch und dann ist ja Pause bis März und da sich dann weiter einspielen, weiter die Automatismen, dann kommt ein Paul Zipser auch nochmal zurück, vielleicht kommt es ja auch irgendwo noch ein Neuzugang und dann sieht das vielleicht wieder ein bisschen anders aus und ja, du hast gesagt, hinten raus dann Heidelberg schwächer geworden und dann war es aber so, bei Vechta weiß man, die können hinten raus nochmal eine Schippe drauflegen und das kam dann eben beides zusammen, denke ich. Und wenn du als Heidelberg Academics irgendwie eine Chance haben willst, einen Fechter, dann musst du da eigentlich mit einer Führung ins vierte Viertel gehen und irgendwie hoffen, dass du die durchkriegst. Ne? Und wenn du zwar nur knapp jetzt zurückliegst, dann ist es sehr, sehr schwer. Ne? Und es war eben nicht nur Chip Fellingen, der super heiß war, 8 von 12 aus dem Feld, 4 von 5 Dreier, hat ein Plus-Minus von plus 23, also abartig gut. Nee, auch ein Joschka Ferner ist ja dann heiß gelaufen, 5 von 9 Dreier, 8 von 13 aus dem Feld, 22 Punkte, gibt ja auch nochmal 7 Rebounds. Cusi hat sich sogar ein bisschen zurückgehalten und ein Amino hat ja dann auch nochmal aufgelegt. Also das ist halt einfach ein sehr, sehr tiefes Team und da hast du recht, da ist es dann für Heidelberg schwer, eben da mitzuhalten. Dabei war es sehr schade, also denn selbst in diesem ersten Quarter, was du ja angesprochen hast, man war eigentlich gut im Spiel, man hat den Ball gut bewegt, man hat ein paar Dreier getroffen, es steht 10 zu 13 und dann kommt eben so ein dummer Turnover von Carroll, ja, da gibt es dann ein End-One, dann stehst du 10 zu 20, ja, und dann kommt also, bist du wieder ran, eigentlich spielst du wieder ganz gut, 15 zu 23 steht's, ja, und dann läuft halt wieder so ein Run, 15 zu 34, klar, Basketball ist ein Game of Runs, aber was sagst du, woran liegt's denn? Diese einfachen Turnover, teilweise beim Einwurf oder in der Vorwärtsbewegung, verlierst du den Ball, kassierst dann so einen üblen Run, was ist das? Ist das einfach die fehlende Klasse, ist es die fehlende Konzentration, Selbstsicherheit, was würdest du sagen, woran liegt das?
Ich habe über Heidelberg wirklich schon sehr, sehr lange nachgedacht und im Prinzip ist das eine Saison, das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit, die du jetzt schon abhaken kannst. Also es geht für Heidelberg wirklich nur noch ums Überleben. Also man hat sich einfach in der Kaderzusammenstellung nicht nur ein bisschen verkalkuliert, sondern völlig. Ja, ich finde, das ist, man ist da sehr naiv an die Sache herangetreten. Man wurde vielleicht auch von der extrem guten letzten Saison ein Stück weit geblendet. Ja. Jonas Isalo, überragender Coach. Ich weiß es nicht. Ich hätte mit ihm weitergemacht, weil ich sag mal, wenn es einer geschafft hätte, diese Heidelberger DNA nochmal zu reaktivieren, dieses Isalo-Basketball-Movement, diese Isalo-DNA nochmal in das Heidelberger Spiel einzupflanzen, dann er, ne, also Grüße gehen auch raus an Thomas Isalo, seinen Bruder, die eine ähnliche Philosophie leben, ja, haben ja auch zusammen gecoacht lange, sowohl bei Crailsheim als auch bei den Telekom Baskets Bonn. Deshalb, ja, also ich bin, jetzt überlege ich gerade, war Jonas Isalo überhaupt in Bonn? Ich glaube, er war dann direkt in Heidelberg. Naja, doch, ich glaube, eine Saison war er auch in Bonn, meine ich.
Ja, ja.
Anderes Thema. man hat sich in allen verkalkuliert in der Kaderzusammenstellung und das ist ja sogar eine objektive Kritik, beziehungsweise das können wir ja auch an den personellen Entscheidungen festmachen. Ja, du holst, du entlässt einen McGirl. Dann die Geschichte, dann ja, Isalo, ne, ist auch eine personelle Entscheidung, holst dir Ingo frei. Dann ist Carroll erstmal außen vor, ja, entlassen oder einen Vertrag aufgelöst, wird zurück. Aber zurückgeholt, das habe ich in der Form auch noch nie erlebt, weil der Trainer.
Ja, gut, das war natürlich wegen den Verletzungen dann.
Ja, das war wegen den Verletzungen, das stimmt, aber Carroll ist ein Spieler und da denke ich mir, habe ich mir auch die Frage gestellt, wieso schickst du einen Carroll weg? Ja, der hatte schwache Spiele, aber der hatte auch überragende Spiele. Das ist halt hopp oder top, das aber stimmt, so einen willst du trotzdem dabei haben. Ja? Carroll macht dir im Zweifel über 30 und gewinnt dir ein Spiel. Und im Abstiegskampf geht es um Nuancen. Und wenn du einen Spieler hast, der dir potenziell eine Handvoll Spiele gewinnt, dann willst du den noch dabei halten. Ja? Und deswegen, das konnte ich auch nicht so ganz verstehen. Jetzt, ja gut, Kigab, ne, guter Spieler, ne, kann man verpflichten, aber jetzt auch Gray, nur 3 Minuten gespielt. Also das zieht sich durch die ganze Saison. Ja, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Heidelberg dann nach der Saison, wenn sie diese überstehenden Umbruch gibt, ich würde den Heidelberger Fans, ich würde den Heidelberger Fans gerne Hoffnung machen. Schwierig. Ich sag's dir, wie es ist. Heidelberg für mich aktuell ein gutes Pro-A-Team. Ein gutes Pro-A-Team. Lass Heidelberg in dieser Saison eine Best-of-Five-Serie gegen Jena, gegen Trier spielen. Ich würde kein Geld auf Heidelberg setzen. Ja? Heidelberg ist für mich ein gutes Pro-A-Team. Ja? Und als gutes Pro-A-Team steigst du dann letzten Endes nochmal ab. Ne?
Ja, vielleicht
halten sie sich irgendwie über Wasser, aber dann können sie wirklich drei Kreuze machen. Dann haben sie wirklich daraus gelernt, dann beflügelt sie das vielleicht auch für die kommenden Jahre, aber Childs haben sie jetzt auch noch verpflichtet, ja. Der hat jetzt einen guten Einstand, das freut mich für Heidelberg, das freut mich für ihn. Aber an vielen Stellschrauben können sie nicht mehr drehen, ne? Und die Saison geht noch lange, ja. Deshalb. Ja, woran liegt's? Das, und man war eigentlich Man war eigentlich zuversichtlich. Ich glaube, man ist einfach zu naiv in allem in die Saison gegangen. Ich denke nicht, dass das Thema Abstiegskampf in den Besprechungen im Vorfeld ja großartig zur Sprache kam. Natürlich wird man kommuniziert haben, okay, der Klassenerhalt steht immer noch über allem. Aber vielleicht schienen wir Richtung Playoffs/Play-In-Tournament, das ist ja auch jetzt in der BBL gibt. Und man hat sich da verkalkuliert. Man hat natürlich auch mit der Verpflichtung durch Paul Zipser eine gewisse Euphorie ausgelöst, was ich auch komplett gefühlt habe. Aber die Realität sah nun mal anders aus. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit. So, jetzt habe ich das viel ausgeholt.
Na, dafür bist du ja hier. Und da muss man einfach einen Finger in die Wunde auch legen, wenn wir auf dem letzten Platz stehen. Da brauchen wir gar nicht schönreden. Und ja, aber viele Experten haben es ja vor der Saison auch gesagt, das ist ein Mittelfeldteam, vielleicht da ein Play-In oder so ranschnuppern. Jetzt ist es natürlich völlig anders gekommen, also auch mit dem Coach. Ja, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, bisschen hin und her gerissen da. Mhm. Einerseits bin ich ein großer Fan von Isalo, andererseits ja, wirkte er auch wirklich schon ratlos, teilweise auch distanziert am Spielfeldrand. Ist eigentlich ein ruhiger Typ, aber da früher hat er immer mal auch dazwischen gehauen. Das fehlt immer alles ein bisschen. Das wirkt ein bisschen ratlos, hilflos. Dann gab es ein paar Klatschen auch noch in Folge. Und ja, jetzt ist Ingo Freier da. Und ja, erstmal, jetzt hat er ja einen Sieg gleich geholt. Das ist ja hier auch unser nächster Gegner. Da kommen wir jetzt dazu. Das ist nämlich das Spiel am Freitag. Geht es ja daheim gegen Braunschweig. Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Brauchen wir gar nicht groß rumreden. Ja, wir haben überhaupt Heidelberg nur die Chance, noch die Klasse zu halten, weil eben Crailsheim und Tübingen auch nicht so gut sind. Ja, und da musste daheim gegen Braunschweig, da muss jetzt was her. Und das war unser letzter Sieg. Sensationell. Hast du das Spiel gesehen, Fabrice? 84-83. Sensationell gewonnen in Braunschweig. Was ist dir da in Erinnerung geblieben?
Ja, das ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass sie es mit einer 6er-Rotation geschafft haben.
7 waren es dann doch.
7er-Rotation. Also das war schon
glorreichen 7.
Unfassbar. Die glorreichen 7. Da muss man schon den Hut vor der Mannschaft ziehen. Und ich bin ein großer Bewunderer von Ingo Freier, gerade auch was er an offensiven Qualitäten, an offensiven Fachwissen mit in eine Franchise bringen kann. Ich bin nur der Meinung, dass...
Und eine geile Frisur, ne?
Ja, Frisurengott Freier. Ich bin nur der Meinung, also ich glaube nicht, dass es am Trainer lag. Also ich denke auch, dass man an allen Stellschrauben drehen muss, dass man alles irgendwie probieren muss. Mhm. Ich glaube nur, manchmal siehst du es, okay, die Mannschaft kann es, aber hat den falschen Trainer, spielt die falschen Systeme. Bei Heidelberg, wenn man sich das von Spieltag 1 an angeschaut hat, oder sagen wir mal von Spieltag 3 an, ne, die ersten beiden Spiele liefen ja eigentlich sogar noch ganz gut, dann finde ich, dass es nicht am Trainer lag. Ja, das war dann für mich einfach, bin ich ehrlich, die Kaderzusammenstellung. Das ist für mich einfach die Kaderzusammenstellung. Mhm. Ja, daran ist es dann letzten Endes gescheitert, aber das ist das Gute aus Heidelberger Sicht. Die Saison geht noch lange und ja, jetzt kommt mit Braunschweig ein Gegner, der zwar schon klarer Favorit ist, aber Braunschweig, das gehört auch zur Wahrheit, die sind immer mal wieder inkonstant. Ne? Und das ist für die Heidelberger eine große Chance, eine große Möglichkeit. Du hast das Do-or-Die-Spiel genannt. Ja, das ist optimistisch, weil im Normalfall, also die Braunschweiger haben Würzburg relativ souverän geschlagen, also im Normalfall holst du da nichts.
Genau, ja.
Aber wir wissen eben auch nicht, welches Braunschweiger Gesicht wir präsentiert bekommen. Deshalb alle Chancen für die Heidelberger. Und sie müssen irgendwo mal anfangen, irgendwann.
es muss jetzt was her. Und das war eben sensationell geworden, damals mit hier Vargas Hund, 39 Minuten von 40 Minuten gespielt, ja. In Braunschweig, Kitschab auch 35, also absolut irre. Und ja gut, die Scharte will aber Braunschweig wahrscheinlich auswetzen und obendrauf kommen sie jetzt mit 3 Siegen in Folge, sind sogar im Gepäck hier, also gegen Würzburg 100-89, davor ein ganz spannendes Spiel, Bamberg 91-90 und Crailsheim haben sie auch 80-70 geschlagen, uns da sozusagen Schützenhilfe gegeben, dass Crailsheim nicht weiter wegrückt. Und ja, stehen jetzt bei 9-11, haben ein Spiel mehr als Heidelberg. Ja, was findest du, was sind so die Konstanten im Spiel von Braunschweig? Ich würde sagen, ja, hinten Hui Defense sind sie also richtig stark, 8. Platz, Offensive sind sie nur 15. im Offensive Rating. Ja, wo siehst du Stärken und Schwächen bei den Braunschweigern?
In den Braunschweigern steckt einfach unfassbares Potenzial. Sie haben, ja, mittlerweile, lange Zeit war es irgendwie nicht so ganz klar, wer so ihr Dreh- und Angelpunkt ist. Aber das macht sie eben auch so schwer auszurechnen. Also sie haben halt Rory beispielsweise, der jetzt in den letzten Wochen, ja, da ganz klar als Topscorer avancierte. Crockett jederzeit dazu in der Lage zu eskalieren. Die Tischler-Zwillinge. Dann haben sie einfach unfassbare Athletik auf den Viererpositionen mit Bango, mit Frew, mit Zilla, ja, die sind jederzeit dazu in der Lage, am Brett Gefahr auszustrahlen. Das ist ein Kader, der sehr spannend zusammengestellt ist, an beiden Enden des Feldes, ja, und an einem guten Tag können die Braunschweiger wirklich jeden schlagen. Ich habe sie aber beispielsweise auch schon in Bamberg gesehen, da lief überhaupt nichts. Du musst es irgendwie schaffen, dass sie ja aus ihrem Rhythmus kommen. Das klingt jetzt so platitüdenmäßig, aber du kannst die Braunschweiger dann auch vielleicht mal so, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also, wenn die Braunschweiger mit Selbstbewusstsein auftreten, wenn sie heiß laufen, dann ist ihr Mindset in die Richtung, boah, wir sind ein Playoff-Team. Wir haben auch schon Bayern München geschlagen, wir sind ein Top-3-Team, ja? Das ist dann ihr Mindset. Du musst sie dahin bringen, dass sie, ja, vielleicht so ein bisschen auch an sich selbst zweifeln im Spiel und sich vielleicht, ja, nicht mehr so fühlen wie ein Top-3-Team, sondern okay, wir sind jetzt vielleicht gerade in der Phase ein Abstiegskandidat, was sie nicht sind. Aber so kann sich das Mindset eben hier und da auch mal verschieben. Und dahin musst du sie bringen, dass sie eben nicht mit diesem Selbstbewusstsein ja, ihre Runs laufen.
Genau, ja, ich denke, da brauchen wir einfach vom Start weg einen guten Start, vielleicht, dass man sich gleich ein bisschen absetzen könnte am Anfang und dann, wie du sagst, da kommen sie so ein bisschen ins Grübeln und offensiv sind sie eh nicht ganz so stark. Da hoffe ich, dass man da dann weniger Turnover haben in dem Spiel und dann in der Halbfeld-Defense vielleicht das ein bisschen fortsetzen können, was in zarten Anfängen gegen Fechter zu sehen war, dass wir doch da mit Childs etwas verstärkt sind und müssen einfach da ja wirklich auf den Sieg hoffen, weil am Dienstag, am den 13.02. geht es dann schon weiter und da geht es gegen Bamberg und da haben wir also das letzte Spiel nicht 84-83 gewonnen, sondern 109-90 verloren. Das war allerdings noch eine ziemlich andere Heidelberger Mannschaft. Ja, wie siehst du da die Bamberger und wie siehst du die Chancen der Academics da in diesem letzten Spiel vor der Pause vielleicht doch eine Überraschung irgendwie zu schaffen?
Bamberg tatsächlich ähnlich wie Braunschweig. Also das, was ich über Braunschweig gesagt habe, kann ich über Bamberg eigentlich auch nur so bestätigen. An einem guten Tag schlagen die jeden. Du weißt nie so richtig, was du bekommst. Jetzt beispielsweise haben sie gegen den MBC den Assist-Rekord in dieser Saison gebrochen. Also die können auch als Team spielen. Das ist nicht nur Zach Copeland. Trotzdem lebt Bamberg natürlich klar von der individuellen Qualität um Copeland, um Woodbury, um Nelson.
Der Leader, ja.
Das wird nicht leicht gegen Bamberg. Es ist machbar. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass vom Matchup den Heidelberger nicht so entgegenkommt. Aber Bamberg ist am Ende des Tages auch ein Team, was immer mal wackelt. Also ich glaube sogar, die Chancen gegen Braunschweig sind vom Gefühl höher als gegen Bamberg. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, also es hat mich schon überzeugt, das Bamberger Spiel gegen den MBC. Deshalb, ja, Heidelberg muss da wirklich gewarnt sein.
Bamberg sehe ich also auch stärker.
Ja, sie müssen übers Limit hinausgehen. Also sie müssen jetzt wirklich, wie du es gesagt hast, jedes Spiel als Do-or-Die-Spiel festmachen, mit dieser Einstellung in die Spiele reingehen und dann geht was. Sie müssen vielleicht mal eine Serie starten, einfach auch, um so ein bisschen Druck, mentalen Druck auf die anderen Teams auszuüben und vielleicht auch mal einen Überraschungssieg einfahren. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied zu Tübingen, ja. Die schlagen dann auch einfach mal Ulm. plötzlich. Ja, die verlieren ja, zwar ihre direkten Duelle. Die verlieren ihre direkten Duelle gegen Crailsheim, also diese richtig wichtigen Spiele, die verlieren sie, aber die holen halt hier und da einfach mal auch einen Ausreißersieg. Und das gelingt den Heidelbergern nicht. Und dann könnte es vielleicht auch nochmal, oder dann wird es halt auch schwer. Ja, du musst auch mal irgendwen schlagen, wo du auf Papier Außenseiter bist. Ne? Weil, ich meine, Stand jetzt sind sie eigentlich fast immer Außenseiter. Aber ja, vielleicht mal ein Playoff-Team schlagen. Vielleicht mal ein Playoff-Team schlagen, ne? Selbstbewusstsein mitnehmen. Und dann fährst du auch ganz anders in das nächste Spiel. Dann bist du beim Warmmachen, dann weiß auch die andere Mannschaft, ey, die haben letzte Woche, keine Ahnung, beispielsweise Ratio Farm Ulm geschlagen. So, das ist dann ein ganz anderes Mindset. Dann wird Heidelberg auch ganz anders respektiert oder ganz anders wahrgenommen. Aber aktuell ist es ja so, ja, die Teams wissen um die Schwierigkeiten der Heidelberger und nutzen das halt aus. Also es ist nicht so, dass sie Heidelberg unterschätzen, sondern sie nutzen es gerade wirklich aus. Und ja, Heidelberg muss einfach wieder mehr Gefahr ausstrahlen, auf dem Feld, aber auch irgendwie außerhalb des Feldes. Ne? Einfach mal ein Statement setzen. So, das, weißt du, dass man so die App öffnet, die BBL-App beispielsweise, und dann sieht, boah, Heidelberg plus 20 Statement-Sieg gegen Team XY. So, ne? Das muss Eindruck schaffen.
Das fehlt. Ja. Das fehlt, das so brauchen wir einfach so ein Erlebnis. Weiß ich noch, stehst du im Stadion hier, kriegst die Klatsche gegen Chemnitz, guckst auf dem Handy, Tübingen gewinnt in Ulm, ja. Geht die
Mundwinkel nochmal runter. Das meine ich eben, ja, und das hat bei dir wahrscheinlich dann auch einen Eindruck hinterlassen. Ne? Und dann denkt man sich wieder, oh Mann, aus Heidelberger Sicht so, ne? Ja, aber die eigenen Hausaufgaben erstmal machen, ne? Vor der eigenen Tür kehren. Und dann kann das noch was werden? Ja, vielleicht kommen die Heidelberger da wirklich mit einem blauen Auge davon. Ja, so viel dazu.
Ja, da hast du eigentlich schon ein schönes Schlusswort gesprochen. Dann kommt man mit einem blauen Auge vielleicht noch davon. Das würden wir also hinnehmen. Da halten wir die eine Backe und das Auge gerne hin, weil es wäre so schade. Wir haben ja echt was aufgebaut, wenn du hier mal in die Gegend kommst. Es ist wieder hip, hier zum Basketball zu gehen. Das Stadion ist ein Schmuckkästchen. Es hat sich unheimlich viel getan. Es ist auch ein schönes, bunt gemischtes Publikum. Der Basketball-Nerd wie ich und du ist da und nebendran ist die Familie und noch ein paar Ältere, die da mal hingegangen sind jetzt zum Basketball, denen es gefallen hat und die dann rätseln, was zählt jetzt 2 Punkte, warum gibt es jetzt noch einen Bonusfall? Das kann ich denen dann erklären.
Aber es ist doch schön, so dass es die breite Masse anspricht. Ja, aber es ist doch schön, dass es die breite Masse anspricht. Also das ist ja auch, und das habe ich ja auch gesehen, deswegen ist es so schade. Ne? Also gerade auf der Ebene der Infrastruktur hat Heidelberg wirklich einen super Job gemacht. Ja? Also Heidelberg, der Standort, der lebt wirklich, wie du es gesagt hast, du bist ja viel, viel näher dran. Aber du darfst eben das, was auf dem Feld geschieht, darfst du auch nicht vergessen. Bei manchen Teams ist es genau umgekehrt. Da läuft es sportlich und irgendwie drumherum geht einiges schief. Ja, man kann es einem oft nicht recht machen. Aber es wäre, ich sage mal so, es wäre kein Weltuntergang, aber der Abstieg käme, glaube ich, auch so aus Sponsorensicht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Allerdings, deswegen wollen wir den unbedingt vermeiden und da werden wir jetzt noch kämpfen. Den Rest der Saison sind ja noch einige Spiele und ja, wenn du mal 2, 3 Spiele gewinnst, dann bist du gleich unten da raus. Es geht eng zu, es ist noch alles möglich. Ja, Fabrice, also vielleicht hören ja die Fans, die Spieler auch mit und die Verantwortlichen. Du hast ja hier schon tolle Ratschläge gegeben, hast ja also dein absolutes Fachwissen ja wieder einmal unter Beweis gestellt. Absolut toll, dass du da warst, Fabrice. Und ja, hat Spaß gemacht, wie immer. Echt toll, dass du da warst. Und ja, vielleicht hören wir uns und sprechen wir uns in der Zukunft mal wieder.
Ja, sehr gerne. Immer gerne, Steffen. Ja, ich hoffe, die Spieler rollen nicht mit den Augen. Ja, nimmt das Ganze nicht persönlich. Das ist irgendwo auch mein Job. Ich muss das machen. Ich muss auch mal den Finger in die Wunde halten. Ihr kennt das. Ich war selbst Spieler. Es kommen auch wieder bessere
Zeiten. Du machst das ja auch kompetent und fair und konstruktiv. Danke. Da kann man ja wirklich nichts dagegen haben.
Ja, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
Also, liebe Hörer, das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Ehre. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.